Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Sie haben sich daran gewöhnt, dass im Rundfunk alles klappt. Im Abendstudio gibt es keine Garantie dafür. Der Perfektionismus langweilt uns. Im Abendstudio wird ohne Rücksicht auf jahrzehntelange Rundfunkerfahrung live gesendet, was den Teilnehmern gerade einfällt. Wer sich verspricht oder den Faden verliert, kann es nicht rückgängig machen. Die Erfindung des Tonbandes und der Cutschere wird beinahe ignoriert.
So schwor Moderator Hans Scholz am 14. April 1964 um 20 Uhr die Zuhörerinnen und Zuhörer von RIAS 2 auf das anstehende Radioexperiment ein. Im Zuge einer der periodisch auftretenden Programmreformen wurden alte Sendungen durch neue ersetzt. Das Abendstudio sollte nun einmal pro Woche als Gesprächssendung mit einem Oberthema, aber ohne Skript stattfinden. So wollte man die Spontaneität der frühen Jahre ins moderne Radio zurückholen. Der Titel dieses Experiments: Eine dumme, dumme, dumme Welt. Dazu holte man fünf Säulen des Programms, in diesem Fall Friedrich Luft, Günter Neumann, Ruprecht Kurzrock, Werner Oehlschläger und eben Hans Scholz ins Studio und hoffte auf ein Gespräch voller Geistesblitze. Die kamen auch, aber genauso oft kam es zu heißer Luft, zu Sätzen, die ins Leere liefen, entfallenen Namen und veritablen Hängern. Wenn man böse sein wollte, könnte man auch sagen, eben zu allem, was das Gros moderner Podcasts kennzeichnet. Auf der anderen Seite bekommen wir hier einen faszinierenden Einblick in die Art des Debattierens der frühen 1960er Jahre, als die DDR im RIAS noch die Zone war und vor dem Mikrofon noch ausgiebig geraucht wurde. Diskussionsimpulse bekommt das Gespräch durch eine Reihe kurzer, vorproduzierter und absurder Alltagsdialoge, mit denen verschiedene Facetten der Dummheit illustriert werden sollten. Bevor es losgeht, noch eine kleine editorische Anmerkung. Das Originalband der Sendung war an einigen Stellen gerissen und die Einzelteile in falscher Reihenfolge im Archiv abgelegt. Die daraus resultierende Puzzlearbeit führte zu einigen abrupt wirkenden Übergängen. Trotzdem fanden wir das Experiment so bemerkenswert, dass wir es Ihnen, wenn auch in gekürzter Form, nicht vorenthalten wollten. Vorenthalten müssen wir Ihnen dafür leider die für heute im Programm angekündigte Sendung. Wir holen sie zu einem späteren Zeitpunkt nach. Hören Sie jetzt in Aus den Archiven ein Gespräch über die Dummheit von fünf intelligenten Menschen, die sich dabei um Kopf und Kragen reden.
Das ist mir nicht klar. Ist
unmöglich, weit weg zu sein vom Schuss. Nein, er will die Detonation erstmal.
Meine Herren, ich darf Ihr Gespräch über die Kochner-Premiere in München einen Moment unterbrechen. Hier ist RIAS 2. Das RIAS Abendstudio, eine neue Sendung, ein Versuch. Gestern am 13. April haben wir das gewohnte Programm geändert. Neue Sendezeiten, neue Sendeformen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 22 Uhr, RIAS 2, die RIAS Rundschau, Information, das Neueste vom Tage, kurz, knapp, 60 Minuten für das, was geschah. Die frühere Langwellensendung 60 Minuten für einen Tag, nun unter neuem Titel, auch für Sie in Berlin, für Sie in der Zone, über Mittelwelle, Kurzwelle und UKW. Und das Abendstudio jeden Dienstag um 20 Uhr über RIAS 2 und freitags RIAS 2, 21 Uhr nach den Schlagern der Woche. Eine Sendung ohne vorbereitetes Programm, eine Sendung aus dem Hut. Sie haben sich daran gewöhnt, dass im Rundfunk alles klappt. Im Abendstudio gibt es keine Garantie dafür. Der Perfektionismus langweilt uns. Im Abendstudio wird ohne Rücksicht auf jahrzehntelange Rundfunkerfahrung live gesendet, was den Teilnehmern gerade einfällt. Wer sich verspricht oder den Faden verliert, kann es nicht rückgängig machen. Die Erfindung des Tonbandes und der Cutschere wird beinahe ignoriert. Warum, ist gefragt worden. Warum sollen wirkliche Menschen vor dem Mikrofon sitzen, wenn doch ebenso gut vorproduzierte Aufnahmen gesendet werden können? Ich kann keine logische Antwort darauf geben. Außer der, dass das Dabeisein den Reiz des RIAS-Abendstudios ausmachen soll. Ob das für die Hörer und die Mitwirkenden wirklich so reizvoll ist, steht dahin. So hat die erste Sendung aus dem RIAS-Abendstudio vorsichtshalber den Titel bekommen: Eine dumme, dumme, dumme Welt. Und nun guten Abend, Friedrich Luft. Guten Abend, Günter Neumann. Guten Abend, Hans Scholz. Guten Abend, Ruprecht Kurzrock und Werner Oehlschläger.
Eine Sendung aus dem Hut, aber ich muss gleich sagen, keine Sendung aus dem alten Hut scheint mir. Das heißt, Dummheit ist ja an sich ein alter Hut, möchte ich meinen, nicht?
Ja, ist wahrscheinlich so alt, wie die Welt steht, man sagt es jedenfalls. Aber eins ist sicher, dass jede Einbildung, dass wir etwa klüger geworden seien, ganz falsch ist und dass man immer ruhig annehmen kann, die Alten waren genauso schlau wie wir oder eben meinetwegen auch genauso dumm. Das ist dann eine Frage der Weltsicht. Aber ich will ja nicht ins Hohe geraten. Verzeihen Sie, das war gar nicht sicherlich
der Zweck des Abends. Entschuldigen Sie mal einen Moment. Es ist etwas ganz Wichtiges vergessen worden, was den Charakter dieser neuen Sendereihe unterstreichen soll. Ja. Passen Sie mal auf, das ist Folgendes.
Ein Gong.
Ein Gong für das RIAS Abendstudio.
Wir haben doch beobachtet, dass sämtliche Rundfunksendungen immer so ganz feine Motive haben, damit man sie ja auch sofort wiedererkennt. Und damit wir also auch damit dartun, dass es bei uns sehr lax und leger zugeht, haben wir uns entschlossen, den guten alten ehrlichen Gong wieder zu Leben kommen zu lassen. Das Wahre.
Der hier an einem Kleiderständer komischerweise hängt.
Damit haben wir das erste Versprechen, dass es bei uns etwas unordentlich zugehen würde, schon erfüllt. Und auch schon die erste Dummheit wahrscheinlich geliefert. Denn mit der auf die Dummheit, ich darf Ihnen aber eins verraten noch, weshalb wir auf dieses Thema gekommen sind. Es hatte uns ein junger Autor, den wir gern mögen und schätzen, eine Reihe von possierlichen kleinen Szenen geschickt. Und wenn man die nebeneinander hält, dann sieht man, dass der sich eine ganz eigene Welt aufgebaut hat. Das ist eine etwas skurrile, etwas unlogische Welt.
Verzeihen Sie, wenn ich dazwischen frage, tun das Dumme nicht eigentlich auch?
Ja, aber Sie haben eben Ihre eigene Logik, Sie haben eine Logik, aber eine eigene, die wir dann nachher manchmal als dumm bezeichnen.
Ich merke, es wird schon wieder vom absurden Theater gesprochen.
Kommt nachher auch vor. Und alles der Reihe nach. Ich wollte Ihnen also nur sagen, deshalb kamen wir auf diesen Titel Dumme, Dumme, Dumme Welt. Und dieses dreimal Dumme, das bedeutet nur nicht, dass man also dreimal ärgerlich dumm sagen soll. Es ist gedacht, dass man vielleicht das erste mit einer gelinden Verzweiflung ausspricht, sagt, eine dumme Welt. Das zweite sagt man vielleicht dumm. Das dritte ist dann schon direkt liebevoll, nicht wahr?
Ja.
Nicht?
Und, es ist ja direkt eine Zärtlichkeit drin, wie man sagt, dummes kleines Ding oder so.
Nicht? Ja, also nicht das, was wir in unserem heimatlichen Dialekt dämlich nennen. Das ist ein bisschen zu ablehnend und so.
Oder dummlich, ja.
Nicht wahr? Und nun wollen wir also beileibe nicht da in den Fehler verfallen, dass wir unsere Erhabenheit über die dumme Welt dadurch kundtun, dass wir so wahnsinnig tief werden. Wir hatten ja eigentlich den Versuch gemacht. Sie wissen sicher, dass es eine hochwissenschaftliche Untersuchung über die Dummheit gibt. Mhm. Nicht wahr?
Ja, ich hab das Buch angelesen. Es ist gar nicht so gut, wie es tut. Der ist zu schlau, um klug zu sein, dieser Professor Geier oder wie er heißt.
Ja, das wäre also Dummheit infolge zu hoher Intelligenz.
Dumm will ich ihn nicht gerade bezeichnen. Er ist sicherlich ein Wissenschaftler, aber er weiß nicht recht, was er tut, wenn er die Intelligenz zum Maßstab aller Dinge macht. Es gibt alle möglichen Weisen, tüchtig zu sein, auch ohne dass man intelligent ist. Wenn er also meinetwegen die Stärke des Bizeps zum Maßstab machen würde, würden wieder die Intelligenzler unten in der Welt stehen.
Ja, aber immerhin, es ist doch ein Versuch, der erste Versuch, das überhaupt mal systematisch zu untersuchen. Und Sie wissen ja auch, dass unser Bundeskanzler Adenauer dieses Buch, ich glaube sogar zweimal zum Geburtstagsgeschenk gekriegt hat.
Mehrere Male, nur weiß man nicht aus welchen Gründen, die können hämisch gewesen sein.
Ja, man spricht davon, er habe es sich ausdrücklich gewünscht. Er habe es sich ausdrücklich gewünscht und infolge eines Organisationsfehlers in einem der ihm unterstehenden Behörden hat er es, soviel ich weiß, ungefähr 10-mal bekommen.
Da war der Wunsch von ihm schon hämisch, es zu besitzen.
Ja. Aber wissen Sie, Herr Scholz, ich muss Ihnen sagen, eins gefällt mir an dem Buch doch. Der Autor hat wenigstens so viel Klugheit gehabt, dass er an einer bestimmten Stelle ausdrücklich darauf hinweist, dass der Verfasser eines Buchs über die Dummheit sich das Recht, selber welche machen zu dürfen, in dem Buch ausdrücklich vorbehalten muss.
Ja, da muss ich mal dazwischen fragen. Entschuldigen Sie.
Soweit habe ich nicht gelesen.
Ja, da möchte ich aber doch dazwischen fragen, ist das fair? Müsste nicht der Autor eines Buches über die Dummheit gar nicht dumm sein? Oder muss man dumm sein?
Naja, nur so dumm ist er ja auch wieder nicht. Also das will ich ja auch nicht
gesagt. Nein, aber das interessiert mich jetzt als Frage. Muss man eigentlich dumm sein? Ist das etwas Unausweichliches? Wir werden jetzt sehr gründlich, ich weiß, aber trotzdem interessiert mich.
Lieber Dr. Kurzrock, passen Sie mal auf. Ich glaube, wenn wir uns eine Weile erstmal diese kleinen Beiträge von unserem Mitarbeiter angehört haben und uns das Thema noch ein bisschen ausgebreitet haben, dann werden wir das am Schluss glaube ich, besser sehen können.
Schlüssig beantworten kann?
Na, das weiß ich nicht.
So klug sind wir, glaube ich.
Was meinen Sie, Herr Luft?
Glaube ich nicht, dass man, also wie ich überhaupt glaube, dass der Gegensatz von dumm nicht intelligent ist, sondern es gibt also ja noch den Weisen,
richtig,
der auch im Grunde dumm sein kann. Mhm. Aber ja, trotzdem, nicht wahr?
Ja.
Das sind also Begriffe, die sehr ins Schleudern kommen, wenn man sie sehr genau. Und das hat bestimmt seine Gründe, weshalb Wissenschaft, also der Humor ist ja auch, und da haben wir ja also Leute, die sich darüber weitaus ausgelassen haben, und der Humor ist ja auch Ernsthaftes nie richtig geschrieben worden.
Ja, darauf.
Dem Humor geht es genauso wie der Dummheit. Die sind wahrscheinlich wissenschaftlich nicht erfassbar. Ganz,
ja, der Autor.
Und wenn man weise ist, spricht man weder über den Humor wissenschaftlich noch über die Dummheit wissenschaftlich.
Ja, das allerdings. Der Autor dieses Buches, von dem wir sprachen, der Herr Dr. Geier, der hat sich da auf bestimmte antike Wortbezeichnungen berufen, und zwar auf die Bedeutung Humor, das an sich ja feuchter heißt, und hat also gesagt, Dummheit ist trocken. Ist Dummheit trocken? Auch das ist eine Frage, die mich interessiert. Das würde nämlich darauf hinauslaufen, dass Dummheit irgendwie immer administrative Dummheit ist. Davon haben wir ja an sich genug Beispiele. Aber
es gibt aber auch den trockenen Humor schließlich nicht.
Ja.
Und es gibt auch existenzielle Dummheit natürlich. Nein, ich glaube nicht, dass das bloß aufs Administrative zu verschieben ist. Ich mache so viele dumme Sachen, die ich nicht als Administrator tue.
Das kommt vielleicht daher, weil uns das immer...
Sie haben nicht einen richtigen Posten.
Uns liegt das hier im Moment ziemlich nahe. Sie wissen doch, dass wir hier in einer, ich weiß nicht, ob die Gefahr schon beseitigt ist, dass wir hier im Riershaus eine gewisse Gefährdung vor Augen haben. Hier muss wegen großer Umbauten, Schnellstraße, Innsbrucker Platz, muss der gesamte Verkehr durch die Wechselstraße umgeleitet werden. Und wir stellen eines Tages fest, dass hier drüben Bäume gefällt werden. Und jemand geht raus und erkundigt sich und da wird ihm gesagt, ja, das wird hier alles umgelegt. Der ganze Verkehr hier kommt hier bei euch vorbei, ihr kriegt vor das Haus eine Ampel. Und dann nicht?
Wobei, das müsste man dazu fügen, das war eine intelligente Antwort, denn es wurde gesagt, hier wird ja jetzt alles umgelegt und das bezog sich zunächst nur auf die Bäume und erst später auf den Verkehr. Also das gehört eigentlich...
Jetzt stellen Sie sich mal vor, unsere Studios bis auf zwei liegen alle zur Straßenseite raus. Wenn das nicht durch diesen Zufall von einem Menschen erfragt worden wäre, dann hätten die uns eines Tages hier... Also das könnte man schon anführen dafür, für diese... Dummheiten, die einem so täglich begegnen. Herr Neumann, Sie machen so ein Gesicht, als ob Sie in der letzten Zeit eine ganz besonders starke Dämlichkeit erlebt haben.
Nein, ich wollte noch mal auf unsere Live-Sendung zurückkommen. Also das Wort Live-Sendung ist für mich schon eine Dummheit, denn die Engländer müssen dann sagen, Leben-Broadcasting oder so. Aber die Hörer, die sich jetzt später eingeschaltet haben, wissen das gar nicht. Und deshalb müsste man, finde ich, ab und zu mal sagen, es ist jetzt 8.11 Uhr oder heute Mittag ein kleines Gewitter oder
das
sowas.
Gleich.
Dass man wirklich weiß, denn die Hörer sind ja auch so gewöhnt, dass wir Tonbänder verkaufen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wahrscheinlich, dass wir
gut,
in dieser Sekunde...
Gut, ich will das gleich nachholen. Es ist jetzt 20.11 Uhr und im Augenblick genau 30 Sekunden. Es sitzen hier im Studio 2 des RIAS Herr Günther Neumann, ich gehe der Reihe nach, Herr Hans Scholz, Herr Friedrich Luft, Herr Werner Oehlschlägel, Verzeihung, und mein Name ist Ruprecht Kurzog und wir unterhalten uns hier über die Dummheit in der Welt.
Ja, und nun wollen wir doch aber erstmal ein Beispiel anhören von diesen kleinen
Begebenheiten. Ja, Sie wollten uns doch ein kleines Stückchen spielen.
Der heißt Bernhard Katsch. Diese Stückchen, die sind jetzt natürlich nicht live. Ich war, das müssen wir ehrlich zugeben. Die haben wir vorbereitet. Denn Sie werden gleich sehen, dass das auch nicht anders ginge. Da haben wir eine, die betrifft ja nun also auch so eine Art, die in gewisser Weise die administrative Dummheit. Es handelt sich um den Besuch eines modernen Hausverwalters, der also angestellt ist, um eine riesengroß Blocksiedlung zu betreuen und sich bei den Mietern zu erkundigen. Und ich war, das ist so, geht einer die Treppe rauf in solchen Neubau. Nee, die haben ja Fahrstühle. Wenn sie gehen,
manchmal. Soziale Fahrstühle.
Die haben ja doch nun also auch Müllschlucker und alles elektrisch. Eine Frau hat gesagt, die in so einem Ding wohnt, wo alles elektrisch ist. Ich möchte mal den Moment erleben, wo alle elektrischen Geräte gleichzeitig gehen. Nicht? So ein Haus muss man sich ungefähr vorstellen. Und da klingelt der nun, nicht wahr? Und dann wird ihm aufgetan und dann beginnt das Gespräch.
Guten Tag. Sind Sie Herr Poremba?
Poremba ledig, 1,80, 26 Zähne.
Aha. Dann sind Sie vor 2 Stunden hier eingezogen.
Jawohl.
Ja, ich bin die Wohnungsgesellschaft. Ja? Ich nehme Ihre Zufriedenheit entgegen. aber auch Dank und Verehrung.
Dankeschön.
Sie werden Sie nicht ironisch. Sie haben eine wunderbare Zimmerwohnung mit Bad. Ja. In der Badeanstalt. Zwei Klinken, Vollluft, Kaltwasser, Stehküche.
Klein ist die Küche.
Ja, seien Sie zufrieden, können Sie sich nicht schneiden.
Nicht schneiden?
Ja, weil Sie mit dem Messer nicht so weit ausholen können. Wegen der Wände.
Ah ja, Herr, aber der Mietwucher...
Was wuchert?
199 Mark und 75 Pfennige.
Ja, sehen Sie, so sind wir. Woanders zahlen Sie bis 200 Mark.
Ich danke auch schön sehr. Ja,
Knicksen brauchen Sie nicht. Aber der Wasserverbrauch soll auch nicht so hoch sein.
Gut, ich wasche mit Sand ab.
Hat denn das einer von Ihnen verlangt? Wie sagt Ihnen denn der Fahrstuhl zu?
Na, flott sieht er aus. Ja, aber er fährt nicht.
Dann haben Sie ihn beleidigt. Ach, pfui. Überlegen Sie mal, was Sie gegen ihn vielleicht gesagt haben.
Ich habe...
Ja, er ist nämlich feinfühlig, nicht?
Ja, aber...
Ja, die Kosten der Reparatur tragen Sie.
Ich benutze zu gerne die Treppen, wegen der Muskulatur.
So, aha. Schlau sind Sie.
Ja, fast.
Zu schlau, ja. Um unser Mieter zu sein. Ja. Schnarchen Sie.
Ich höre mich nicht.
Ja, Sie nicht, Sie Egoist. Freilich nicht. Aber der Mitmieter. Deshalb haben wir einen Schnarchplan erstellt.
Einen Schnarchplan?
Ja, man wird sich ablösen.
Im Schnarchen?
Freitags. Freitags haben wir noch frei. Oh. Schnarchen Sie freitags.
Bitte lieber Mittwoch.
Nein. Mittwoch schnarcht Familienredakteur Meier. Sechs Köpfe, sechs Kehlen.
Dann Freitag. Ja, da hätte ich vielleicht noch eine Frage über den Müllschlucker.
Keinesfalls Müll,
nein?
Herr Porema. Nein, klar. Müll staubt, Müll brennt. Das wollen wir dem Portier unten am Kübel bitte nie zumuten.
Ja, aber wohin den Müll?
Da gebe ich Ihnen einen persönlichen Rat.
Ja?
Ja, wir machen es ebenso. Gut einwickeln, in Zeitungspapier.
Zeitungspapier, ja.
Nachts runterwerfen auf die Grünfläche.
Grünfläche?
Das klatscht da auf wie Blumendünger.
Blumendünger? Das. Ja, aber wozu ist dann der Müllschlucker?
Für alte Rasierklingen.
Ich rasiere elektrisch.
Dann werfen Sie Ihren Elektrorasierer dort ein.
Nein, ich denke nicht daran.
Ja, das ist Ihre Angelegenheit. Ich presse Sie nicht.
Spülen also so wenig wie möglich.
Ja. Halt! Eines muss ich Ihnen noch sagen, noch gesagt haben. Fürchten Sie sich gern, Herr Poremba.
Oh, ich errate. Sie wollen sicherlich den Schornsteinfeger auf mich abwälzen.
Weit gefehlt. Oh nein. Hä? Nein. Es ist nur eine Mine.
Ha?
Ja, Mann, Sie wissen doch hoffentlich, wie Maurer heute ihre Arbeitszeit gestalten.
Linke Hand ein Frauchen, rechte Hand ein Bier, aber die Füße treu im Zement.
Ja, nicht wahr? Jedenfalls ist aus Versehen eine Mine mit ins Fundament gegossen worden. Ist das klar?
Unten.
Ja.
Ins Fundament.
Ja.
Eine Mine.
Ja.
Möglichst noch mit Zeitzünder.
Ja, tickt aber nur an hohen Feiertagen.
Ah, sonntags nie.
Ja, wenn es Ihnen nicht passt, bitte, dann können Sie ja ziehen.
Ich ziehe aber nicht.
Ja, aber warum nicht? Ich werde von Bewerbern schon halb tot gespickt und Sie bleiben.
Ich fürchte mich nicht.
Ja, aber warum denn nicht, Mann? Wenn die Mine nun plötzlich krepiert.
Und wenn? Ich wohne doch im 8. Stockwerk.
Ja, das ist eine berlinische Art, diese Karlauerei, nicht? Ich muss die ganze Zeit an meinen Vater denken. Mein Vater hat doch Zeit seines Lebens Karlauer gerissen. Und zwar wiederholte der immer dieselben. Also ich kann mich zum Beispiel nicht ein einziges Mal entsinnen, dass das Ding nicht kam. Wenn zum Beispiel jemand sagte, ach, da musste ich mich aber schämen. Dann sagte mein Vater, a tempo, so, bist du Chemiker? Du stellst dich das mal vor, ein Leben lang, nicht? Oder wenn man sagte, kann ich noch ein bisschen Pudding kriegen? Bist du denn im Kriegerverein, nicht?
Die ja, Älteren, zuletzt werden die Sachen aber gut. Durch ewige Wiederholung werden die Karlauer nämlich ausgezeichnet.
Die älteren Berliner haben das sehr gerne gehabt, diese Karlauerei.
Ja.
Nun, aber weil wir nun von der dummen Welt sprachen, wie steht es damit nur eigentlich bei uns in Berlin? Man hat uns doch nun seit alten Zeiten nachgerühmt, dass bei uns also heller Witz und scharfer Verstand.
Ja, vor allem herrschte. Kurzer Witz, nicht?
Schneller Witz,
das ist ja typisch wohl für Berliner.
Nur was würden Sie sagen?
Naja, ich erinnere mich, dass Friedrich Luft vor allerdings schon einigen Jahren mal
als einen Aufsatz. War,
Nein, das hat da, ist ja kein Abbruch. Einen Aufsatz lieferte, worin er betrauerte und bedauerte. Erinnern Sie sich an Ihre Aufsätze?
Ja? Zuweilen, ja, aber Sie müssen sich genau ausdrücken.
Ja, ich sage, bedauerte und betrauerte, dass der Witz ausgestorben sei. Es wäre nicht mehr das, was es mal gewesen. So ungefähr war der Inhalt. Es war viel besser und viel länger. Aber das war der Inhalt. Erinnern Sie sich?
Ich erinnere mich. Und ich erinnere mich, dass ich immer ein kleines Misstrauen habe, wenn wir Berliner allzu emsig über unseren eigenen schnellen Witz sprechen. Und ich glaube, dadurch ist er zum Teil etwas vertrieben worden. Haben also immer die Fahne geschwenkt, jetzt kommen wir und wir sind so irrsinnig lustig und wir sind so irrsinnig witzig, wie wir ja im Augenblick offenbar auch nicht sind.
Das brauchen wir.
Für eine Live-Sendung reicht es ja sonst. Und es wird nun wirklich, wenn jemand nach Berlin anreist und sieht den ersten Kellner im Gartenlokal und dann, bevor er Kaffee bestellt, erwartet er nur schon, dass der also etwas ungeheuer Witziges und Komisches ihm ins Gesicht schlägt. Wenn man also den eigenen Anspruch schon einmal so hoch stellt, ist der wahnsinnig schwer zu erfüllen. Deshalb rate ich da zur Vorsicht und uns selbst nicht allzu witzig hinzustellen,
wie wir meist tun. Sie haben nämlich vollkommen recht. Es ist zum Beispiel zum Laster geworden, wenn irgendwo einer, vielen Dank für das Feuer, wenn irgendwo einer eine Plastik aufstellt oder ein Haus baut, nicht wahr, dann muss es sofort einen Namen haben. Ja. Nun bin ich ja schon sehr alt und weiß daher, dass den meisten zunächst mal das Wort Zirkus einfällt.
Ja.
Und
dann oder Garage, Bahnhof.
Ja. Oder Silo. Das ist ja auch nur schon so abgegriffen. Der Berliner Witz altert da, also bedauerlicherweise, das muss ich schon sagen.
Also eigentlich das finde ich gar nicht.
Nun mal Beispiele bitte.
Ja, aber wir haben doch
Zirkus Karajani will ich ja noch gelten lassen. Das finde ich allerdings sehr witzig. Ja, das kam so schnell,
Zirkus Karajani,
für die Philharmonie, dass
ich das wirklich... Das wird doch selber sein, ne?
Vielleicht war es schon mit eingeplant, ich weiß es nicht, aber es kam so verdächtig schnell, dass man wirklich die Hände über...
Aber ich würde sagen, wir haben ja einen Vorrat, also einen Stützpunkt, auf den wir immer zurückgreifen können, das ist der Berliner Dialekt. Der gibt ja doch immer wieder Funken des Witzes her. Wir haben doch in den letzten Viertel Jahr ein glänzendes Beispiel dafür erlebt. Das ist diesen Namen, den sich Berliner Schulkinder für das Fernsehgerät ausgedacht haben. Sie nennen es die Glotze.
Die Glotze, das ist gut.
Haben Sie das noch nicht gehört?
Nein.
Das ging doch herum wie ein Lauffeuer und ich muss sagen, das allein würde schon für mich bei mir ausreichen, um den Berliner doch immer noch einen ganz lebendigen Witz.
Ja, Sie haben nämlich vollkommen recht, da liegt er nämlich auch in diesem.
Er liegt im Sprachlichen.
Alles andere ist nämlich gekünstelt. Das war das Wort Glotzen, aber es ist ja oft dieses als Auge schon bezeichnet.
Und das ist tatsächlich aus Schülern.
Fischig und
12, 14-Jährige haben
das ausgedacht. Das hat einen fast nestreuschen Anflug von Genialität.
Aber die Glotze. Wissen Sie, das hängt ja nur auch davon ab, an welcher Stelle man mit Berlinern in Berührung kommt. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich den Omnibus benutze, um von zu Hause hierher zu fahren. Und auch mit benutzen kann, weil ich es wahnsinnig
bequem bin. Sie sind ein reicher
Mann
und Sie sind ein Snob.
Und ich habe doch ein inniges Vergnügen an den Omnibus-Schaffnern.
Oh ja, die können schon gut sein.
Also das sind hauchzarte Kleinigkeiten, die man, die vielleicht einer, der den Berliner Dialekt überhaupt nicht schmecken kann, gar nicht merken wird. Also zum Beispiel, Sie reichen einem Schaffner, der gerade irgendeinen Scherz da mit Leuten getrieben hat, dem reiche ich meine Viererkarte. Und es ist noch eine Fahrt frei. Und der Schelm nimmt die, guckt mich an, lächelt und sagt, alles? Das ist doch wahnsinnig schnell, das ist doch witzig. Oder neulich habe ich einem 2 Mark gegeben und habe gesagt, bitte eine Viererkarte einmal knipsen. Darauf nimmt er die Karte raus, macht den Stempel drauf, reicht mir die Karte und dann gibt er mir die 20 Pfennig und sagt, hier haben Sie Ihren Vorschuss. Ist doch ganz originell, das habe ich auch noch nicht gehört, dass man das rausgebe, Geld.
Ja.
Nicht? Und ich muss sagen, ich habe mir ein kleines Buch angelegt, da schreibe ich mir diese kleinen Dinger auf.
Es ist nämlich gut, es ist allgemein zu empfehlen und vielleicht kommt auch eine gewisse Unbekanntheit mit dem Berliner Witz dadurch zustande, dass so viele Leute, die Witze aufnehmen und kolportieren würden in den sogenannten Kommunikationsmitteln, dass die alle Autofahrer sind und sind damit sich selbst allein, existenziell geworfen und so weiter im Wagen und hören nichts mehr. Schon die Unterhaltung mit dem Taxifahrer ist manchmal recht aufschlussreich und Straßenbahnfahren oder Omnibusfahren müsste man eigentlich, wenn man wissen will, was die Leute so sagen. Das ist gar kein Zweifel. Das Auto tut da tatsächlich Verständnisfindung
natürlich, abbruch. Ich möchte mal versuchen, ein bisschen zu systematisieren. Und was vielleicht jetzt dumm ist in diesem Zusammenhang, aber mir fällt immer wieder eins auf. Es gibt also zwei Arten von Witz, wenn wir den jetzt mal in einer Sendung über die Dummheit anbringen können. Ein Witz, der sich bezieht auf Tatbestände. Das wäre also die Glotze oder der Schaschlikspieß, nicht? Das steht da und wird eine Bezeichnung dafür erfunden. Hinde mit Garage und was es alles so gibt. Aber dann gibt es einen Witz, der bezieht sich auf Möglichkeiten und der, finde ich, hat in Berlin vielleicht ein bisschen nachgelassen. Vielleicht irre ich mich auch, ich weiß es nicht. Aber wenn ich habe das neulich mal gehört von jemandem, der in meiner Straße wohnt und der die Kommunikationsmedien, wie wir so fein sagen, als die Schalte bezeichnet. Das finde ich eigentlich recht treffend. Nicht? Das bezeichnet nämlich auch, dass man ja unter Umständen... Nun ja.
Ja, aber ich finde doch, wir sollten uns keinen Kummer machen. Also das Fundament ist da. Das, was man an dem Berliner gerühmt hat, dass er sprachlich schnell reagierend ein Dorf macht, nicht? Das ist immer noch da. Naja, nur weiß doch jeder Witzbold, das fällt nicht immer so aus. Aber es passieren in Berlin, gibt es doch immer noch schöne Äußerungen, schöne Sachen. Sie sehen so aus, als ob Sie...
Ja, ich dachte noch an den Taxichauffeur von... der eben erwähnt wurde. Da gibt es natürlich herrliche Geschichten, die jetzt ich will nur die eine erzählen, die einem Immigrantenfreund von uns passierte, der also vor einigen Jahren nach Berlin zum ersten Mal wieder zurückkam und in Tempelhof in die Taxe stieg und sagte, bitte fahren Sie schön langsam, ich war nämlich 25 Jahre nicht hier. Und da drehte sich der Taxichauffeur um und sagte, haben Sie nicht versäumt.
Ja,
also dieses, aber nun weiß ich, meine, ich weiß als alter Kabarettschreiber, dass man ja nicht witzig von morgens bis abends ist, das wäre ja grässlich und das ist überfordert, jetzt kommen so viele Gäste nach Berlin, der arme Taxichauffeur, der schlagfertig sein muss, ist überanstrengend.
Ja, also man wir müsste, wollen jetzt gar nicht witzig sein. Jetzt,
nein, müsst, wir wollten ja auch über die Dummheit reden.
Wir sind ja auch keine Taxichauffeure.
Leider nicht.
Nein, ich meine, man müsste vielleicht den Taxichauffeuren Repertoire schreiben allmählich, dass die Taxi-Innung, also jeden Monat eine Liste von guten Aussprüchen
bekommt. Ja, nur welchen sagen, ich muss Ihnen etwas Wind aus dem Segel nehmen. Dieser Taxichauffeur muss das schon in einem Katalog, was erzähle ich dem Remigranten, schon drin gehabt haben, denn die Geschichte wird von Herrn Kortner erzählt, der sie erlebt haben soll und auch von Ernst Deutsch erlebt.
Und sie ist Offels passiert.
Und sie ist Offels passiert, von dem habe ich sie nämlich zum ersten Mal gehört.
Ja, aber jetzt, da muss ich eine Geschichte erzählen, die, von der ich vermute, dass sie nicht weitergekommen ist. Die weiß ich von dem Regisseur Karl, wie hieß er? Nicht Arnold.
Karl Arnold, weil ein Witzzeichner.
Nennen wir ihn Karl Arnold.
Ja, es ist vielleicht sogar besser, wir nennen ihn so. Der kam zum ersten Mal vor 5 oder 6 Jahren nach Berlin und er hat hier die Ruine eines Hauses im Grunewald. Am nächsten Morgen, nachdem er angekommen war, nahm er sich eine Taxe und ließ sich dahin fahren. Und da war diese Ruine nur also völlig durchwachsen, ungepflegt, wie die so aussahen damals, nicht wahr? Und der Chauffeur stieg aus und guckte und sagte, was haben Sie denn? Sagte er, ja, das ist ja mein Haus gewesen. Und da sagte der Chauffeur, ach, wissen Sie, das müssen Sie nur nicht so ernst nehmen. Wir haben ja alle wieder so angefangen, wenn Sie hier Bekannte haben oder so und die helfen Ihnen ein bisschen hier, dann muss erst nur die Bäume sind da durchgewachsen, da kriegen Sie schon hin, da können Sie sich unten wieder einbauen. Also der Mann beobachtete das, sah das gleich praktisch und wollte ihm mit Rat und Tat zur Seite gehen und ihm weiterhelfen. Aber dieser Regisseur winkte ab und sagte, nein, nein, das geht nicht so. Aber nun fahren Sie mich mal durch Berlin. Ich habe das ja noch nicht alles gesehen hier. Zeigen Sie mir mal, wie das jetzt aussieht. Und da fuhr der nun los, also in Kostendamm rauf und dann da nach dem Lützowplatz rüber, wo es ja auch noch nicht so zivilisiert war wie jetzt. Und erklärte ihm das und guckte auch mal um. Und plötzlich da so am Tiergarten irgendwo hielt er an und blieb stehen, guckte sich den an und sagt, Sie haben hier noch, jetzt frag Sie wieder zurück. Hatte nämlich recht, der Mann saß ergriffen und erschütterte Hände, sah ganz blass aus. Also verstehen Sie, der war gar nicht witzig, aber er war sprachlich und gefühlsmäßig präzis und schnell und fasste das. Und ich denke, solange wir das haben...
Das ist auch die Sache am Berliner Witz offenbar, das Tempo. Es gibt sehr komische Sachen, die Leute an der Waterkant sagen, die sagen es aber nicht im Allegro, sondern die sagen es offenbar im Andante oder in einem ruhigeren Andante. Es gibt sehr komische bayerische Dinge, nicht? Ja. Und nun muss man ja, wenn man an Karl Valentin denkt beispielsweise, die ja ungeheuer witzig sind, die Dinge, die er sagte, und deren Witz gar nicht zu verstehen, und die ungeheuer dumm schienen, ähnlich wie die beiden Szenen, die wir eben gehört haben. Sie erinnert mich etwas daran in der ganzen Verfassung, in der sie ausgesprochen werden und die trotzdem ein ganz anderes Tempo haben und in Berlin gar nicht denkbar wären auf diese Weise. Ich möchte dabei bleiben, wir sollen also uns nicht zu sehr aufs hohe Ross setzen und sagen, wir sind so ungemein viel witziger als andere deutsche Völkerstämme. Wir sind, wenn wir Glück haben, manchmal etwas schneller.
Ja, da kommen Sie aber auf etwas Hochinteressantes, nämlich Dummschienen, sagen Sie. Dummheit wäre also landschaftlich gebunden. Wäre gebunden an den subjektiven Standpunkt, an die Herkunft, die landschaftliche Herkunft des Betrachters, der als Berliner, was weiß ich, nach England kommt oder nach Südspanien oder auch in deutschen Landschaften, ins Rheinland zum Beispiel zum Karneval. Und der sagt, da es nicht versteht offenbar, was da gespielt wird und in welchen Zusammenhängen sich der Witz dort ereignet, dumm. Kann man das sagen?
Ja.
Na, kann im Auge des Beschauers liegen.
Aber weil Sie gerade Rheinland sagen, im Rheinland gibt es Tönnes und Scheel, nicht wahr? Es gibt im Baltikum gab es diesen Korf, diesen dummen, nicht wahr? Es gibt den Grafen Bobby in Wien. Wir haben eigentlich keine Figur in Berlin oder in der Mark, die...
Wir hatten sie im vorigen Jahrhundert, nicht wahr, der Eckenstier nannte und diese...
Ja, aber das ist auch...
Das ist eine literarische Erfindung.
Es gibt keine, aber sie basierend auf dem Dienstmann, der an der Ecke stand und wartete, dass er einen Dienstauftrag hat.
Ja, aber ich finde, das ist ein Vorteil, denn das sind ja typische Witzfiguren, nicht? Und auf die hin kann man ja schummeln, da kann man ja andere Witze drauf frisieren, nicht? Die Tatsache, dass wir nicht solche stehenden Typen entwickelt haben in dem erzählten Witz, die beweist ja, dass wir dieses Genre nicht kultivieren. Bei uns ist es mehr die improvisierte, schnelle, draufgesetzte Bemerkung, die kleine Kodderschnauze, die da draufsetzt. Und ich meine, das ist unsere Stärke. Denn da kann man ja wunderbar schummeln. Friedrich, Sie haben das vorhin erzählt, mit dem Tempo, mit den Tempounterschieden. Ich muss ein Geständnis machen, ich muss doch öfter mal einen Witz erzählen, nicht? Und da kann man wunderbar schummeln. Es haben nämlich viele andere Gegenden in der Welt mit dem Berliner Tempo gemeinsam, dass sie also auch im Witz dieses schnelle Tempo haben. Man kann beinahe jede New Yorker Geschichte berlinisch umdeuten. Beispiel aus einem amerikanischen Magazin, Personalbüro, Bewerber um eine Stellung. Wie lange sind Sie in Ihrer Vorstellung gewesen? 55 Jahre. Wie alt sind Sie? 47. Na nu, wie können Sie in der Stellung 55 Jahre gewesen sein, wenn Sie überhaupt erst 47 Jahre alt sind? Überstunden. Das ist eine New Yorker Geschichte, nicht wahr? Wenn ich Ihnen die so erzähle und ich verrate es nicht und Sie haben die New Yorker Geschichte nicht in demselben Magazin gelesen, aus dem ich sie habe, könnte sie doch berlinisch wirken.
Ja. Es ist ein Abzeichen der Großstädte, dass Sie
nicht wahr, das ist das Gemeinsame.
Wenn ich mal ganz schnell noch einen loswerden darf, den ich sehr gerne habe und schön, der mir nun ehrenwörtlich passiert ist, lieber Herr Scholz, und keinem remigrierten Uffels oder Kortner oder wem immer. Ich fuhr in London unseligerweise in dem starken Verkehr dort mit einem Auto und wirkte schon ohnehin wieder auf die falsche Seite, drängend meinen Motor ab und stand da und neben mir stand eingekeilt ein nun Londoner Taxichauffeur und drehte sich rüber zu mir und sagte, na Chef, auf Berlinisch übersetzt, wie gefällt Ihnen London? Was ich großartig fand, denn es involvierte, ich muss einer sein, der nicht dazugehört, der so etwas Dusseliges macht. Ja. Den Mann hätte ich küssen können.
Das hatten Sie mir im Wagen, ein Berliner
Wagen. Nein, es war ein englischer Wagen.
So. Das ist aber sehr hell.
Ja, aber wir wollen.
War eigentlich ein Berliner.
Ne? Ja, nein, das, er konnte es mir von außen hoffentlich nicht ansehen.
Also, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es bei uns mit dem Witz so bleibt. Und daraus dürfen wir ja dann auch wohl rückschließen, dass wir vielleicht manchmal nicht ganz so dämlich sind die Leute woanders. Diesen Stolz dürfen wir doch haben.
Bitte, bitte.
Um das Gegenteil gleich zu bringen. Lassen Sie uns doch mal hören. Unser Katsch hat sich da einen Bahnhof ausgedacht. Der Bahnhof ist nicht geografisch festgelegt, aber Sie werden merken, an dem Dialekt, dass es ein Berliner Bahnhof ist. Muss irgendwie ein Berliner Bahnhof sein. Sie werden den Darsteller auch
Witzleben
gleich...
vielleicht. Im Sinne des Abends.
Ganz raus.
Und dann sind wir in einem Theater hinterher. Und Herr Luft, das wird Sie natürlich sehr interessieren, was in diesem Theater vorgeht. Es sind auch merkwürdige Vorgänge, es ist auch eine dämliche Welt, eine dumme Welt. Also zunächst, wie gesagt, ein Bahnhof und hört man natürlich dann auch gleich, dass man da ist. Also passen Sie mal auf, es hört sich so an.
Achtung! Achtung, Achtung! Blüh wie das Veilchen im Moose, still, bescheiden und rein, nicht wie die stolze Rose, die nur bewundert will sein. Ende!
Verzeihung, ist das hier ein Blumenladen?
Nein, das ist der Hauptbahnhof.
Wieso sagen Sie dann nicht die Züge an?
Na, das wissen Sie doch eh, dass hier ein Bahnhof ist und keine Blumenbinderei. Wegen der Rauchentwicklung.
Ja, trotzdem. Ich finde das komisch, dass Sie als Stationsvorstand solche Sprüche durchsagen.
Na ja, irgendwas muss ich doch durchsagen. Wegen der Lautsprecher, die pfeifen sonst.
Nicht wie die stolze Rose, die nur bewundert will sein.
Ah ja.
Sehen Sie dann bitte schön irgendeinen Zusammenhang mit einer Reise nach Paris Nordbahnhof über Metz, Chalons, Epernay, La Ferté?
Ehrlich?
Wenn ich bitten darf, Herr Zugabfertiger.
Ja, aber ehrlich wird am längsten.
Nein, 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 das dauert mir zu lange. Ich liebe D-Zug-Antworten.
Ich nicht, nein, nein. Sie entschuldigen mich, ja? Ich muss wieder blättern in meinem Poesiealbum.
Warum sagen Sie das durch mit der Rose, die stolz ist?
Weil ich nicht in Routine versinken will, Mann. Und jetzt reicht mir Ihre Fragerei. Jetzt gebe ich also Antworten. Ich hab satt immer dieses... Die Einfahrt hat der Zug aus Mums, fahrplanmäßige Ankunft 16.03 Uhr, Weiterfahrt nach Pumpernickel 16.16 Uhr, über Humbug, Preiselbeer und Mayonnaise.
Echte Mayonnaise?
Ach, na sagen Sie mal 20 Jahre diesen Unfug an.
Und da haben Sie...
Die Idee gehabt. Jawohl, na ja, und nun spreche ich lyrische Verse, ja, warum denn nicht? Das heißt, ich könnte natürlich genauso gut die Schnitzelfleischpreise durchsagen oder einen Krimi vorlesen.
Ah, ich kapiere. Ausgleich und so.
Na ja, nun... Nehmen Sie mal ein Beispiel am Knipser. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Knipser und sitzen mit Knipseruniform und Knipszange in der Knipserwanne. Ja, und was knipsen Sie da?
Fahrkarten.
Na ja, klar, zuerst ja, aber dann, wenn Sie es überhaben, wenn Sie diese kleinen braunen Pappen nicht mehr anfassen können.
Würde ich rangieren.
Ah, sehen Sie, das ist ganz falsch. Dann knipsen Sie mal was anderes. Handtaschen, Ohrläppchen, Zeigefinger.
Alle oder nur bei Damen?
Ja, das möchten Sie wohl wissen, was?
Ja, ich möchte auch wissen, fährt der Zug von dem Gleis hier eigentlich nach Paris?
Der? Oh, könnte sein.
Nein, nein, genau.
Da, da, da.
Ja, gut, also dann sehe ich eben im Kursbuch nach.
Aber nicht Unsinn, nein, rätseln wir doch lieber.
Wo haben Sie denn den Fahrplan angeschlagen?
Ach, das könnte ich Ihnen aber viel schneller sagen.
Ja, sagen Sie, los.
Sie müssen das Ziel wissen, ja? Ah, Sie sind wohl von der Presse.
Nein, ich bin nur Fahrgast.
Tja, dann kann ich Ihnen wohl nichts sagen.
Aber fahren lassen Sie den Zug. Ja,
fahren schon.
Ja, aber wohin?
Das werden Sie ja sehen, wenn Sie dort ankommen.
Dort?
Tja, da, da. Wenn Sie da ankommen.
Weiß man das nicht so genau?
Ach, mein Lieber, das weiß man doch nie. Und deswegen behaupte ich auch gar nicht erst, Sie kommen Paris Nordbahnhof an. Da weiß ich das. Und kann ich denn das überhaupt verantworten? Nachher berufen Sie sich darauf, was? Wenn Sie in Tunis oder Barcelona einrollen.
Wohin fährt dieser Zug, Herr Vorstand? Na, ich sag's nicht weiter. Steifste Stillschweigen.
Es braucht doch nur eine Weiche falschgestellt zu sein und schon...
Sie, wie viele Weichen haben Sie?
3012 und ein paar verrostete.
Berühren die eventuell, wäre es möglich, ausnahmsweise Paris?
Ja, weil Sie von der Presse sind und weil mir sonst die Spiegeleier schwarz werden, die ich auf meiner elektrischen Abfahrkelle gerade brate.
Mit Speck?
Ach, nur Margarine. Die Fahrt geht also über Blüh. Dann halten Sie in Veilchen im Moose, ein herrlicher Wallfahrtsort. Still und bescheiden geht's dann über den Rhein. Nicht wie die stolze
Rose, die nur bewundert will sein.
Ja, aber wenn Sie alles schon wissen, warum vergällen Sie dann meinen friedlichen Dienst?
Also doch nach Paris. Ich habe es gewusst, ich habe
Moment,
es gewusst.
Moment, der Bahnsteig langweilt mich. Ich muss wieder mal was durchsagen.
Ja, bitte sehr.
Achtung, Achtung! Rosen, Tulpen, Elken, alle Blumen welken, Fenster, Glas und Eisen bricht, aber meine Katze nicht. Ende.
Donnerwetter, Sie sollten Abflussrohre dichten, Herr Vorsteher.
Bitte mal Ihre Fahrkarte, Ihren Fahrtausweis zur Kontrolle.
Da.
Wo?
Da oben. Och, sehen Sie mal, Zugvögel.
Was? Wo haben Sie Ihre Fahrkarte?
Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Hoi, heute muss die Glocke werden.
Was muss werden? Haha, Glocke, Ihnen werde ich. Große Sprüche im Mund und mit einer bloßen Bahnsteigkarte bis Paris. Aber nicht bei mir, Sie. Form aus Lehm gebrannt. Kommen Sie mit!
Wie heißt das eigentlich, was uns hier blühen wird?
Beriberi.
Stimmt, irgendwas vom Tierreich.
Ach, das soll ein großer Mist sein, habe ich gehört.
Und für Mist bezahlen Sie?
Ich? Na, aber Beilchen, hören Sie mal. Ich bin doch nicht dämlich. Lieschen konnte nicht.
Ah, die Lieselotte, ist das Ihre?
Ja, allerdings. Sagen Sie, Herr Beil, haben Sie denn wenigstens Skatkarten bei sich?
Leider nur Knöchel zum Knöchelspiel.
Ach so. Na, die könnten jetzt aber da oben den Text geben, was?
Anfangen?
Ja.
Wo es doch Mist ist?
Na ja, natürlich. Die sind doch verpflichtet. Kunst schreit nach Gebäck.
Sieh, jetzt bewegt sich der Vorhang.
Ach ja. Wissen Sie denn eigentlich, was gespielt wird?
Ja, ja, durch Sie, Beriberi.
Ja, ja, natürlich. Der Vorhang hebt sich nach. Das ist aber unpassend.
Sie, wenn ich klatschen muss, stoßen Sie mich an.
Ach, und gerade, wo ich uns eine Scheibe harte Wurst abschneiden wollte mit dem Taschenmesser.
Na, die geben Sie mal trotzdem. Ich schlage nie ab.
Das tut mir aber leid. Mit ganzen Pfefferkörnern.
Danke.
Das ist leer.
Aber Sie müssen mir auch das Stück erklären.
2 Zehen, das Viertel. Ach, meistens verstehe ich ja auch nicht.
Aber das ist ja die Kunst, dass man sie nicht versteht, nicht? Dann merkt man nämlich, wie dusselig man ist.
Ja, erlauben Sie mal bitte.
Jetzt sehe ich die Bühne. Sie, da ist aber doch nichts drauf. Oder kennen Sie was?
Donnerwetter.
Das muss doch ein Irrtum sein, da ist ja keiner.
Haben Sie gehört, wie ich Donnerwetter gesagt habe? Und Donnerwetter sage ich immer, wenn der Groschen fällt. Also, wenn Sie mir folgen können. Das ist sozusagen symbolisch.
Was?
Ja, dass niemand zu sehen ist. Das stellt die Leere dar. Verstehen Sie?
Mhm. Was denn für eine Leere?
Na, die zum Beispiel, die Sie in Ihrem Kopf haben, anstelle von Grips.
Wollen Sie bitte Ihre Freibankwurst zurück?
So, Beilchen, Moment, halt. Da treten ja 2 Frauen auf.
Putzfrauen.
Ich doch, nein, Mann, schauen Sie doch mal tiefer. Das sind Göttinnen.
Mit Schipper und Besen?
Ja, die kehren die Leere aus.
Aber ich verstehe nicht, was die sagen.
Warten Sie mal, ich rufe lauter. Ah, fein ausgedacht ist das alles. Nein, wie jetzt die Rechte ihren Lappen ausbringt. Oh, das hat Atmosphäre. Total modern, finden Sie nicht?
Na, und unterhaltsam, kolossal.
Da, ein neuer Höhepunkt. Haben Sie gesehen? Da links. Nein, sehen Sie doch mal, in diesem Stück ist ja wirklich ungemein viel Dramatik.
Mhm. 1, 2, 3 Kulissenschieber.
Die Würgeengel.
Das glaube ich nicht.
Ja, weil Sie ein Affe sind. Ich habe da das Buch gelesen.
Also, die tragen doch eine Latte.
Ja, doch, aber nur zur Symbolik.
Ach, und nun sägen Sie.
Sie sägen den Knoten durch.
Ach, den berühmten Gordischen.
Den Knoten des Kolumbus.
Ach, das ist doch gar kein Knoten. Ich sehe ein Holzbrett.
Da sind Sie denn ganz verbürgerlicht, Sie Wohlstandsschaf. Wäre das etwa 8 Mark wert, wenn Sie für einen Knoten zeigen?
Nein. Würgeengel sind das nicht.
Erzengel.
Nicht einmal Notersatz-Aushilfsengel.
Ach so, Sie vermissen wohl die langen Hemdchen und die Flügel.
Allerdings.
Moderne Engel tragen Hemd und Flügel unterm Rockaufschlag. Ätsch.
Was geht denn da vor?
Bitte, was sagen Sie jetzt? Ein berlinischer Würgeengel?
Müssen wir dem antworten?
Antworten Sie.
Ich kann nicht. Ich kaue gerade Wurst wieder.
Ach, das ist doch so ein Regietrick. So ein wilder Piscator.
Hallo, ihr da! Was sucht ihr, ihr Eierköppe?
Sieh, der will was von uns.
Das ist doch genial. Die überspringen die Kluft.
Na, welche Kluft denn zum Teufel?
Zwischen Bühne und Zuschauerraum.
Hallo! Ja, ihr! Ihr habt wohl Stöpsel in den Ohren.
Naja, ein bisschen leise sprechen ja ihre weiblichen Damen.
Mach mal Bene, Mensch,
Dalli. Das soll alles nur Spiel sein.
Na ja, natürlich, jetzt sind wir beide doch einbezogen in die Handlung. Später kommen wir, Herr Würgeengel.
Was ist los? Was heißt denn hier Würgeengel?
Trotz aller Verkleidung, ich habe Sie erkannt. Leugnen hilft nicht.
Nun machen Sie mal ein verlassenes Haus. Wer sind Sie denn überhaupt?
Das Publikum.
Muss ich da mitspielen? Das ist aber sehr peinlich.
Vorstellung ist morgen erst, Sie Glatzmann.
Das glauben wir nicht. Das ist nur eine Tarnung.
Sind ja total verrückt.
Aber wenn ich jetzt die Wurst nicht hätte, würde ich mich verschlucken.
Zum letzten Mal verlassen wir das Gebäude.
Ja, und wenn wir abziehen, lachen Sie höhnisch hinter uns her.
Ich könnte auch draußen weiter meinen Sod brennen.
Raues!
Ach, denken Sie mal an. Wir wären sowieso eher gegangen.
Die Proben sind nicht öffentlich.
Also,
Nun weiß ich, warum die Leute nicht in diese modernen Autoren rein wollen. Wirklich, man setzt sich ganz friedlich hin und dann wird man behandelt...
Eine Blamage, sage ich. Eine Blamage für das Theater.
Jawohl.
Ja, das war das Theater.
Was war das Theater?
Und dann die Dummheit des Zuschauers, da habe ich nun ein Lieblingsgebiet, das ist der Buhruf, ist für mich etwas so Dummes und Entsetzliches. Und ich glaube, es hängt zusammen mit den Herstellungsfirmen von Hausschlüsseln. Es gibt keine Hausschlüssel mit Löchern mehr, auf denen man flöten kann, wie das früher Mode war. Man muss sich jetzt anders äußern. Und dieser Buhruf ist mir entsetzlich. Ich höre also früher, man liest in alten Geschichten, dass früher gezischt wurde. Es erzählte gerade gestern Ewald Wenke eine Geschichte von einem neidischen Schauspieler, der angesichts eines Theatererfolges im Zuschauer steht und klatscht und sagt, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Aber dieses Zischen und das Pfeifen, Flöten auf den Hausschlüsseln ist doch sympathischer als dieses kuhartige Buh-Gebrüll.
Ja, das ist eine Leistung, man muss etwas blasen können, nicht wahr? Man muss das zum Blasen haben.
Wenn Sie einen richtigen altmodischen hohlen Hausschlüssel haben, geht es ganz leicht. Aber die hat man ja nicht mehr.
Daran das ist der Fluch der Technik, der Fluch des sozialen Wohnungsbaus, wo wir diese Schlüssel nicht mehr bekommen.
Wir haben keine Hausschlüssel mehr.
Die Sicherheitsschlüssel sind ja flach, aber die alten Hausschlüssel hatten solche Löcher. Dann habe ich meine Schlüssel immer in der Hosentasche getragen und da ich kein sehr ordentlicher Mensch bin, sammelte sich dann so ein bisschen Staub und Stoffabrieb an. Und gerade wenn ich pfeifen wollte, plötzlich war ein Wollknall drin und ich konnte nur einen kleinen Hauch von mir geben. Es pfiff nicht und da war die... Schon weg und
ich habe an den Buhrufen auszusetzen, dass sie nicht präzisiert sind. Sie sind nicht gezielt. Die Leute sollten
sind sie wohl meistens, ne?
Die Leute sollten doch dann dazu übergehen, genau zu sagen, was sie buhen wollen. Also zum Beispiel, sie sollten dann schon sagen, Buh-Bühnenbild. Also, ja, gut. Nicht, weil, denn es trifft ja dann nicht richtig hin. Und alle armen Menschen, die Orchestermusiker, alle sind, der Intendant sind erschreckt, und weil sie es auf sich beziehen. Das finde ich ist unvorteilhaft.
Aber da wir gerade von dummen Menschen im Theater sprechen, also diesseits der Rampe, sind mir die dummsten jene, die in der Pause auf mich zukommen und sagen, sagen Sie mal, Herr Luft, wie gefällt's Ihnen denn? Die könnte ich wegen ihrer Dummheit jedes Mal schlagen. Und hoffentlich ist hier keiner am Tisch, der mich das schon mal gefragt hat.
Nein, aber ich bin nicht ins Theater gegangen.
Wir haben doch andere Beobachtungen gemacht. Zum Beispiel, wenn die Leute nur nicht auf Sie zukommen und Sie fragen, sondern untereinander reden. Günter Neumann, Sie wissen doch, Sie haben doch das schon öfter.
Die Meinungslosigkeit des Zuschauers.
Ja, also wir können das richtig vorspielen.
Mach mal.
Sagen Sie mal, Herr Neumann, wie fanden Sie es denn?
Ach Gott, na ja, ist nicht, ich weiß, war doch
selbst,
ja, waren Sie, was sagen Sie, besonders die Dekoration, nicht wahr? Diese Farbenfreudigkeit, nicht wahr?
Elegant,
nicht wahr? Ja, und die Regie,
sehr nicht wahr? Sehr, hat mir sehr gefallen. Na, dann war doch da der eine. Ach Gott, ich hab ja gelacht.
Der Kleine, der Dicke, ja.
Ja. Ach, ich lach jetzt noch. Ja, großartig.
Und das Ballett, diese Choreografie, es ist doch, also ich muss auch...
Das ganze Stück, daran lag es aber nur
ja,
auf.
Ja, sehr gut.
Wann haben Sie schon mal so ein hübsches
dramatisch,
Stück?
Dramatisch,
spannend.
Also ich muss sagen, einer der gelungensten Abende der Saison.
Nicht wahr? Hat man selten, da freut man sich, dass das Theater mal wieder...
Auch gerade Berlin, nicht wahr?
Und da hat man auch Lust mal wieder.
Ja, ja. Das Einzige waren vielleicht, die Dekorationen waren ein bisschen zu grell in den Farben.
In den Farben, ja. Das fand ich auch. Na, und
nicht wahr? Das
ein bisschen lächerlich ist das schon, es waren doch reiche Leute.
Ja, das ist ein bisschen platt gewesen.
Ja, mit den Witzen, nein, das war nichts. Die kannte man ja alle schon, die Witze waren nicht sehr gut, da haben Sie recht. Naja, und das
Ballett,
Stück...
Ich meine, es ist die übliche Choreografie, also ich meine, und das in einem schwachen Stück, wir wollen noch mal ehrlich sein.
Ja, wirklich, da haben Sie recht, ja. Nee, also ich muss auch sagen, wenn man sich das so überlegt, es ist wirklich...
Es ist ein verlorener Abend.
Es ist ein, ja, also da muss ich auch sagen, da kann man sich gar nicht wundern, dass die Leute so ungern ins Theater gehen.
Ja,
auf jeden Fall. So verläuft das.
Es gibt eine diesmal verbürgte, nicht mit dem, wie mit dem Taxichauffeur, Geschichte von einer Fehlingprobe. Es spielte eine ältere Schauspielerin mit in diesem Stück, die sehr dramatisch sprach, also sehr, sehr an den Hofschauspielerton noch an sich hatte. Und die unterbrach Fehling eines Tages und sagte, hör doch mal auf mit dem Quatsch, du bist eine ganz einfache Frau aus Theben, die will ja nicht zum Theater.
Nein, da muss man aber doch noch eine Theatergeschichte untersetzen. Wir haben über das Thema Dummheit hinter der Rampe bei Schauspielern haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja auch. Da gibt es doch die Geschichte von dem berühmten Wiener Bon Vivant. Ich werde den Namen nicht sagen. Der war also bis Mitte der 20er Jahre in Wien wahnsinnig berühmt, spielte also immer Bon Vivants Liebhaber, aber war schon recht angejagt. Und da sagten ihm die Leute, Menschenskind, du kannst nicht immer, das geht nicht mehr mit den Liebhabern. Man muss sich auf die alten Tage was anderes, du musst Regie führen. Der wollte erst nicht, aber schließlich hat man ihm eine Regie besorgt, und zwar nicht in Wien direkt, sondern in Brünn. Und zwar ein Erfolgsstück, das damals gerade ging. Es war Die Flamme von Hans Müller. Das Stück ist ja hier in Berlin also auch furchtbar lange gelaufen und war eine der ersten dramatischen Rollen von Käthe Dorsch. Ich habe es selber gesehen, aber überhaupt keine Erinnerung mehr. Friedrich, haben Sie das Stück mal gesehen?
Nein.
Also jedenfalls, der wurde nach Brünn geschickt, um Die Flamme zu inszenieren. Und setzte sich ins Parkett und sah sich das ein paar Tage an. Er konnte es ja auch noch nicht. Die Schauspieler machten sich das schon zurecht. Und schließlich, so nach einer Woche, kam ein Schauspieler an die Rampe und sagt, bitteschön, Herr Regisseur, von wo trete ich denn auf? Ja, sagt er, hören Sie mal lieber, ja, eben ja. Na ja, also da kommen Sie bitte von links. Ja, das geht ja nicht. Da ist ja der Vater von ihr gerade abgegangen. Der hätte mich ja sonst sehen müssen, ne? Da kann ich nicht auftreten. Ah ja, da haben Sie recht, ja. Na, also dann kommen Sie von rechts. Ja, das geht leider auch nicht. Da ist ja der Briefträger gerade abgegangen und sonst wir haben ja begegnet auf der Treppe, ne? Das kann ich auch nicht. Ja, das haben Sie recht. Das ist gut, dass Sie mich noch darauf aufmerksam machen. Ja, also dann nicht wahr, kommen Sie doch durch die Mitte. Ja, das geht ja nicht. Da ist ja ein Balkon. Ich kann ja nicht außen am Haus herauf. Das geht ja auch nicht. Ja, wo trete ich denn jetzt da auf, bitteschön? Ja, wissen Sie was? Rutschen Sie mir den Puckel runter. Fuhr nach Wien zurück und spielte wieder Bon Vivants. Hat sie doch sehr lange gespielt.
Das war ein kluger Mann, kein dummer.
Ja, das ist nun auch wieder die Frage. Wir kommen ja immer wieder zu der Frage, ist das nun so?
Die Dummen haben also bekanntlich das Schießpulver nicht erfunden. Und das wollen wir Ihnen doch mal anreden.
Wie klug das war.
Atombombe nicht erfunden. Nicht wahr? Also wir haben doch, hätten einiges den Dummen zu verdanken.
Naja, Nestroy hat ja gesagt, der Dumme ist in einem riesigen Vorteil. Da er sich selber ja nicht als dumm sieht, sondern sich für klug hält, ist er völlig sicher und ausbalanciert, während der Gescheite ja, wissend, dass es Dummheit, die Gefahr der Dummheit gibt, immer an sich zweifelt und es viel schwerer hat.
Angst vor der eigenen Dummheit.
Ach, wobei die Gescheiten es natürlich es gescheit ja, Dumme gibt und da ihr jetzt alle schon so schön zitiert, hier möchte ich doch daran denken, dass Hofmannsthal beispielsweise gesagt hat, die gefährlichste Art von Dummheit ist ein scharfer Verstand.
Das ist sehr hoch. Es gibt ein viel älteres, das habe ich aber nur wirklich, das ist nicht live, das habe ich präpariert.
Ja, Herr Entschläger, in diesem Falle muss ich Sie jetzt unterbrechen, meine Herren. Sie können gerne noch weiter diskutieren, aber die Sendezeit für dieses erste RIAS Abendstudio ist um und ich bitte Sie nun um einen Moment Geduld, ehe Sie weiter diskutieren können.
Mit dem RIAS Abendstudio schlenderten wir durch eine dumme, dumme, dumme Welt. Im Gespräch waren Friedrich Luft, Hans Scholz, Günter Neumann, Ruprecht Kurzrock und Werner Oehlschläger.
Tja, wenn eine Sendung in Medias Res beginnt, liegt es nahe, sie genauso zu beenden. Sie hörten das Radioexperiment »Eine dumme, dumme, dumme Welt«, erstmals und vermutlich bis heute auch einmalig ausgestrahlt, am 14. April 1964 um 20 Uhr auf RIAS 2. Recherchen in unserem Archiv förderten keine Folgesendung zutage. Vermutlich war es also ein einmaliges Experiment. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.